Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. Oktober 2024 mit einem Update zu Selenskis Siegesplan,
einem Satz zum Sicherheitspaket,
Regierungsgewinde,
lustigen Corona-Daten,
der Baku-Connection,
Migration,
Shamjaf zu Stereotypen über Afrika,
Nazis,
einem Kuriosum der Woche,
einer guten Nachricht,
noch einer guten Nachricht,
oh, dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Ich habe beschlossen, ich fange jetzt immer mit was Kuriosem an. Ich weiß nicht, ob ich es jede Woche schaffe, aber bestimmt, es passieren genug kuriose Dinge.
Weil, Vorsicht vor den Rubriken.
Ja, aber immer mit so was Schwerem einzusteigen. Wir steigen ja auch extra mit der guten Nachricht aus, damit die Leute mit einem guten Gefühl aus der Sendung gehen. Und ich dachte, vielleicht ist es auch gut, mit was Leichtem anzufangen. Und zwar, Staubsaugerroboter sind ja toll. Also ich bin ja Fan, wie du weißt. Ich habe jetzt hier schon den zweiten. Aber falls irgendwer, der hier zuhört, einen Roboter der Firma Ecovax zu Hause haben sollte, dann sollte er oder sie sich vielleicht diesen Staubsauger nochmal genauer anschauen und vor allem den Staubsauger nicht alleine zu Hause rumfahren lassen. Und schon gar nicht, wenn ein Haustier zu Hause ist. Cyber Daily, und allein für den Namen dieses Online-Magazins, Chapeau. Also Cyber Daily berichtet, dass mehrere Staubsaugerroboter der Firma Ecovax gehackt wurden und dass auf diese Art und Weise Personen die Kontrolle, und zwar die volle Kontrolle, über diese Dinger übernehmen konnten. Gehackt über Bluetooth, also sich mit Bluetooth mit den Dingern verbunden. Du möchtest die ganze Zeit was sagen, ich höre dich.
Nee.
Und das ist dann rausgekommen, dass also Leute hatten zu Hause so Kameras, um den Hund zu überwachen, haben den Staubsaugerroboter angemacht und haben dann auf dem Video hinterher sehen können, wie der Staubsaugerroboter den Hund angegriffen und durch die ganze Wohnung gejagt hat und währenddessen rassistische Flüche von sich gegeben hat. Das waren wohl irgendwie wahrscheinlich, also man geht davon aus, vielleicht Jugendliche oder so, die sich da über das Bluetooth mit dem Staubsaugerroboter verbinden konnten und dann halt auch die Kamera dieses Dings irgendwie hatten. Mhm. Und ich verlinke meinen Text von Basic Tutorials. Also falls ihr so ein Ding habt, dann steht da drin, was zu tun ist. Im Wesentlichen updatet eure Software und benutzt neue starke Passwörter.
Warum muss da Internet drin sein? Warum muss in jedem Scheiß Internet drin? Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass es gibt ja so einige Autofirmen, die Modelle nicht mehr weiter produzieren. Zum Beispiel der Ford Fiesta wurde da genannt. Einer der Gründe dafür soll sein, zumindest war das so gerüchtehalber, dass es eine neue EU-Richtlinie gibt zur Cybersicherheit und diese Autos dafür Software-Updates bräuchten und diese Software-Updates zu machen und das zu programmieren, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, sei so aufwendig und so teuer, dass sie sich dann lieber dazu entschieden hätten, diese Autos nicht mehr weiter zu produzieren. Wo ich mich dann auch gefragt habe, was soll der Scheiß? Also warum muss ich so viel Internet in meinem Auto haben, dass das ein Sicherheitsrisiko ist? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das Ding soll fahren, bremsen und heizen. Ich brauche da kein Netflix oder was auch immer, die da für einen Stuss, das, weißt du, dieses Konnektivität. Ich könnte mich den ganzen Tag drüber aufregen, merkst du, ne?
Ja, du hast schon so schwer geatmet.
Da schwillt mir schon wieder der Kamm. Aber ich verstehe das nicht, mach doch nicht in jeden Driss Internet rein, das braucht doch kein Mensch.
Ja. Deswegen habe ich auch immer nur dumme Staubsauger gehabt.
So, also echt, so. Also
gibt es auch wieder. Also ich habe immer gedacht, oh, der einzige, den es da gibt, das ist der teure von Vorwerk. Und dann hatte der Nachfolger von Vorwerk auch Internet und ich war ganz verzweifelt. Und aber es gibt auch günstigere von anderen Marken, die einfach kein Internet haben. Die fahren dann zwar ein bisschen dumm durch die Gegend so, also stoßen hier daran und stoßen da dran, aber das finde ich auch nicht so schlimm.
Ich meine, in einem Fernseher oder so, da kann man das ja machen mit Internet. Aber ein Staubsauger, ein Auto. Jetzt gab es irgendwo auch eine Meldung, die habe ich auch nicht rausgezogen. Es gibt irgendeine Waschmaschine, wo du dann per Internet Waschprogramm-Updates dazu kaufen kannst.
Cool.
Aha. Habt ihr sie eigentlich noch alle? Aber apropos, habt ihr sie noch alle? Gerade als wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, hat der Bundestag das sogenannte Sicherheitspaket verabschiedet. Das sind eigentlich zwei Gesetze. Das eine ist ein Gesetz zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung. Und das andere ist ein Gesetz bzw. ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems. Das ist so, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist so unter anderem, dass du jetzt nicht mehr zum Schulfest deiner Tochter das große Messer zum Kuchenschneiden einfach so mitnehmen darfst und so ein Quatsch. Mich stört da was dran, und zwar die Bezeichnung Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems. Das ist ein Framing. Und das Framing lautet, Asylanten sind ein Sicherheitsrisiko. Und ich finde es wirklich unerträglich, dass die Presse, und zwar die versammelte Presse, dem Deutschen Bundestag das einfach so durchgehen lässt. Dafür gehören die eigentlich, ich finde das intellektuell so unredlich, die gehören mit einem nassen Lappen gescheuert da, die Mitglieder des Bundestages. Man kann ja gerne ein Gesetz erlassen zur Verbesserung der inneren Sicherheit, und man kann auch gerne ein Gesetz erlassen zur Verbesserung des Asylsystems. Aber das miteinander zu verbinden ist dreckig. Und das nervt mich. Mhm. Das machen die total oft. Es ist mir nur hier mal wieder besonders aufgefallen.
Es gab ja auch einen Aufruf aus den Jusos, die haben dazu aufgerufen, dagegen zu stimmen. Und ich glaube, es gab so ein paar Stimmen, auch also innerhalb der SPD und der Grünen. Da wurde auch erwartet, dass die sich entweder enthalten oder sogar dagegen stimmen. Also immerhin gibt es auch noch anständige Mitglieder des Bundestages, die das aus verschiedensten Gründen, das haben wir hier ja auch schon oft besprochen, nicht mitmachen wollten.
Ja, es ist aus verschiedensten Gründen. Also die Union hat da auch keinen Bock drauf. Die wollen das Ganze noch viel härter sehen. Das ist mir auch an dem Punkt erstmal alles völlig schnurz. Also die sind dazu da, sich da zu streiten und zu machen und zu tun. Aber diese Verknüpfung von Asylanten sind gefährlich.
Das kommt aus dem Hause Nancy Faeser.
Klar, es ist meistens das Innenministerium, das so ein Zeugs produziert. Ja. Ich finde das furchtbar. Und ich möchte bitte, dass wir da wieder wegkommen. Weil das ist eine schiefe Bahn, auf die wir da geraten.
Ja, und sie nützt nur der AfD am Ende.
Ach Quatsch, mag sein, dass das nur der AfD nutzt, aber auch das ist mir egal. Das ist unanständig. Mir ist egal, ob es der AfD nutzt oder wem auch immer. Es ist einfach unanständig, das gehört sich nicht. Und die sollen verdammt nochmal sich benehmen, als hätten sie wenigstens ein Mindestmaß an Anstand. Und das ist in dieser Formulierung, finde ich, nicht zu sehen. Davon mal ganz abgesehen, dass sich natürlich der nächste Terrorist jetzt ganz genau überlegen wird, ob er ein Messer mitnimmt, weil es nämlich verboten und wir sind hier in Deutschland. Da startet ja auch das Auto nicht, wenn sie den Führerschein abgenommen haben. Das ist doch Quatsch. Das ist auch so typisch, auch gerade die CDU, die ist da ja seit Jahrzehnten immer ganz vorne mit dabei, Sachen zu verbieten, weil sie davon ausgehen, dass es dann nicht passiert, und gleichzeitig Strafen zu erhöhen. Dabei verhindern hohe Strafen nicht, dass Verbrechen begangen werden. Also selbst eine Todesstrafe auf Mord verhindert nicht, dass Leute ermordet werden. Die führt höchstens dazu, dass ich ein bisschen besser aufpasse, nicht erwischt zu werden.
Ja, Verbote sind jetzt nicht generell eine schlechte Idee, aber es ist halt immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit und
exakt das. Ja, vor allem, was du damit erreichen willst. Ne? Und Messerverbote in der Öffentlichkeit, bei öffentlichen Veranstaltungen, wie heißt das hier, anlasslose Kontrollen, die Bundesländer dürfen selber Messerverbote verhängen, jetzt darfst du ja in der Bahn, ist ja jetzt auch Messerverbot. Die Hälfte aller Bahnfahrten, die ich bisher unternommen habe, da hatte ich ein Messer dabei, um mir einen Apfel zu schälen und so ein Zeug. Gut, als ein blödes Beispiel, weil ich schäle keine Äpfel, aber you get the point.
Du isst ja sogar das Innere mit.
Ja.
Unglaublich, ekelhaft.
Dann hatte ich halt das Messer dabei, um mich zu verteidigen, falls mir jemand meinen Apfel wegnehmen will.
Siehst du, da haben wir dich erwischt.
Genau.
Wir bleiben im Bundestag. Bist du fertig mit deinem Rant?
Ich hatte eigentlich gar nicht vor zu ranten, aber ja, wir sind.
Immer wenn es um das Sicherheitspaket geht, rantest du. Das hätte man auch vorher wissen können.
Das stimmt.
Am Mittwoch hat der Bundestag nämlich debattiert. Da ging es um die Unterstützung des Selbstverteidigungsrechts Israels. So der Titel auf der Seite des Bundestags hinterher. Dazu gab es eine Aktuelle Stunde. Und dabei ging es um die Frage, die ja auch von den Medien jetzt in der vergangenen Woche immer mal wieder ventiliert wurde, was übrigens an der CDU lag, weil die diese Frage überhaupt erst in den Raum gestellt und diesen Vorwurf überhaupt erst gemacht haben. Blockiert irgendwer in der Bundesregierung und blockiert vielleicht sogar die Außenministerin Waffenlieferungen für Israel?
Wie kommen die da drauf? die Frage überhaupt zu stellen.
Es wurden mehrere Monate lang seit Frühjahr keine Waffen mehr an Israel geliefert.
Okay.
Annalena Baerbock hat sich dann tatsächlich dazu geäußert, also ne, hat gesagt, ja, es hat keine Waffenlieferungen gegeben, weil wir geprüft haben oder weil geprüft werden muss, ob der Einsatz der Waffen auch den internationalen Standards entspricht, sprich Völkerrecht. Ja. Jetzt ist es ein bisschen seltsam, weil ich finde das erstmal ganz gut und das ist auch, wie viele Grüne dann in dieser Aktuellen Stunde argumentiert haben, ja, das machen wir immer so, man muss das ja prüfen, man kann ja nicht einfach so Waffen rausgeben. Und es gibt ja sehr starke Vorwürfe gegen Israel, was die Einhaltung des Völkerrechts angeht. Jetzt ist es aber so, dass gleichzeitig diese Woche, also nicht gleichzeitig, aber auch diese Woche, Annalena Baerbock gesagt hat, so, und jetzt hat uns Israel schriftlich zugesichert, dass sie sich ans Völkerrecht halten werden. Und dann können wir ja jetzt auch wieder Waffen liefern. So. Und das finde ich total seltsam. Also erst wird argumentiert, und zwar in derselben Aktuellen Stunde am Mittwoch.
Dass die Bundesregierung vor all diesen Hintergründen Waffenexporte prüft, ist schlicht nichts anderes als verantwortungsvolles Regierungshandeln und im Übrigen ein sehr gewöhnlicher Vorgang.
Und dann wird aber jetzt geliefert, weil Israel hat das ja schriftlich bestätigt, dass sie sich daran halten werden. Es muss also nicht mehr geprüft werden. Und ich frage mich, hä? Also wenn es nur darum gegangen wäre, hätte man ja sicherlich auch im Frühjahr schon zu Israel sagen können, hier, unterschreibt mal, dass ihr euch ans Völkerrecht haltet.
Hört sich eher so an, als hätte da irgendjemand gepennt. Oh shit, wir haben die Prüfung vergessen. Lass mal, unterschreib mal schnell. Oder so.
Ich finde, es hört sich eher so an, als hätte eigentlich Annalena Baerbock, die ja, ich würde mal sagen, Freundin des Völkerrechts ist, als hätte die eigentlich versucht zu sagen oder durchzusetzen, solange wir nicht wissen, ob sich Israel an das Völkerrecht hält, liefern wir nicht. Und ich erinnere mich auch an eine Rede, ich glaube im Tipi im Kanzleramt war das, das ist gestürmt worden von so Pro-Palästina-Leuten, die haben da dazwischen gerufen und die ganze Veranstaltung gestört. Und sie hat dann versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen und hat auch gesagt,
ich komme auch zu den Waffenlieferungen, wenn sie mir einfach mal die Chance geben könnten, eine Minute am Stück zu reden. So, also, die Waffenlieferung. Man kann ja nur was stoppen, was man überhaupt geliefert hat. Wir haben vor dem Internationalen Gerichtshof, ist ja nicht so, dass Sie zum ersten Mal die Frage der Waffenlieferung stellen, ja? Also, wir haben vor dem Internationalen Strafgerichtshof, vor dem Internationalen Gerichtshof, wo uns Nicaragua bekanntermaßen, deswegen sage ich das ja nicht zum ersten Mal, dass wir über dieses Thema reden, da haben wir deutlich gemacht, was geliefert worden ist und was nicht geliefert worden ist. Ich möchte, wenn Sie wirklich an den Fakten interessiert sind, Sie einfach bitten, sich das nochmal anzuschauen. Wenn wir gar keine Waffen geliefert haben, die in Gaza zum Einsatz kommen, um Kinder zu töten, kann ich diese Waffenlieferung auch gar nicht stoppen, wenn wir sie gar nicht geliefert haben.
So, das war also damals eines Ihrer Argumente gegen diese Leute und auch zu sagen, so nein, also wir unterstützen keinen völkerrechtswidrigen Einsatz unserer Waffen durch Israel. Das machen wir nicht. Und ich glaube schon, dass das ihre Linie war. So, dann kam jetzt halt die CDU ums Eck und hat noch die Bild-Zeitung eingespannt, die FDP, die AfD. Das war so ein bisschen so ein Team, das sich wohl gedacht hat, das reicht jetzt. So, wir müssen jetzt mal hier die Bundesregierung angreifen, deswegen, dass die die Waffen nicht mehr liefern. Und ich habe echt das Gefühl, dass, weil der Druck so groß geworden ist von rechts, die Bundesregierung, vielleicht hat Scholz was gesagt, so hey, das können wir so nicht stehen lassen oder so, oder keine Ahnung, wie da die Gespräche hinter den Kulissen sind, aber dass sie deswegen gesagt haben, okay, wir müssen liefern und damit Annalena Ruhe gibt, machen wir jetzt das mit diesem schriftlichen Zusichern. So, das ist meine Vermutung. Weil anders kann ich es mir jetzt auch nicht erklären. So.
Ich überlege wirklich gerade, was das sein könnte, weil das ist ja wirklich völlig bizarr.
Ja.
Du meinst, der Kanzler hat ein Machtwort gesprochen sozusagen und das ist nicht rausgekommen?
Er hat ja dann auch, ich glaube auch Mittwoch oder auf jeden Fall die Woche, hat er nochmal eine Regierungserklärung gegeben und da hat er ganz deutlich betont, wir stehen an der Seite Israels, wir unterstützen Israel mit allem, was wir können. Wir liefern natürlich auch Waffen nach Israel. Okay. Und damit er das sagen konnte, ist meine Vermutung, ich unterstelle hier ganz viel gerade, aber es kommt mir halt einfach komisch vor. Monatelang nicht, so wow, wir müssen prüfen. Und dann auf einmal ist vom Prüfen nicht mehr die Rede, sondern dann reicht die Unterschrift eines Sorry-Autokraten.
Sehr seltsam.
Das glaube ich halt nicht. Naja, und interessant ist, dass jetzt Deutschland eben einen ganz anderen Weg geht. Die USA haben derweil beschlossen, sie schreiben einen Brief an Israel, wo sie so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen und sagen so, hey hier, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass in den Gazastreifen wieder Hilfe kommt, was seit Anfang Oktober nicht mehr der Fall ist. Also in den nördlichen Gazastreifen, wo irgendwie 400.000 Menschen quasi eingesperrt sind, ist seit Anfang Oktober keine Hilfe mehr gekommen. Die UN warnen, dass die ausgehungert werden dort, was sich dann wieder, ne, die Israel-Kritiker sagen, das deckt sich halt mit dem Plan von Gallant, der immer wieder gesagt hat, ja, dann hungern wir sie halt aus dort, ja, wenn sie nicht freiwillig gehen. Und deswegen, die USA sind natürlich auch im Wahlkampf, muss man ja auch dazu sagen. Und die Linke in den USA, die ja, also die Demokraten wollen ja von den Linken gewählt werden. Die Linke in den USA ist nicht so gespalten wie hier bei uns, sondern die sind sehr klar gegen Israel. Also der Großteil von denen. Sicherlich gibt es auch ein paar Linke, die nicht gegen Israel sind, aber die meisten schon. Und ja, da haben wir jetzt so einen 15-Punkte-Plan aufgestellt, wo sie sagen, das müsst ihr erfüllen innerhalb von einem Monat. Und dann fragt man sich ja, und wenn nicht, ne? Weil bisher hat der Israel jede rote Linie überschritten. Und sie schreiben, das Außenministerium muss eine Bewertung gemäß eines Foreign Assistance Acts durchführen, um Israel zusätzliche ausländische Militärfinanzierungshilfe zu gewähren. Und mit diesem Schreiben möchten wir die tiefe Besorgnis der US-Regierung über die sich verschlechternde humanitäre Lage in Gaza unterstreichen und ihre Regierung auffordern, diesen Monat dringend und nachhaltig Maßnahmen zu ergreifen, um diese Entwicklung umzukehren. Und dann halt die 15 Punkte so. Sprich, also man kann zwischen den Zeilen lesen, diese Militärfinanzierungshilfe, die gibt es sonst nicht weiter.
So. Ja, zumindest gefährdet ihr den positiven Ausgang der Prüfung dieser Finanzierungshilfe, wenn ihr das hier nicht abarbeitet.
Ja, genau.
Oder so wie ich Israel aktuell einschätze, pfeifen die da drauf.
Wir werden sehen. Es hat sich dann nochmal, das war alles, bevor gestern Abend dann die Nachricht kam, dass der Drahtzieher hinter dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der auch seit August der offizielle Führer der Hamas war, Yahya Sinwar, der wurde in Gaza getötet gestern. Welche Auswirkungen das jetzt hat, also Kamala Harris und Joe Biden haben Statements von sich gegeben, die darauf schließen lassen, dass sie hoffen, jetzt ist endlich die Chance für Frieden. Benjamin Netanyahus Statement klang nicht so. Also er hat angekündigt, dass Israel noch nicht fertig sei.
Ja, das fand ich auch interessant, also die ganzen Kommentare, die man dazu auch international lesen konnte. Ja. Die eine Hälfte hat gesagt, das ist der Anfang vom Ende des Krieges.
Ja, genau. Alle ganz
die anderen haben gesagt, ein Teufel wird passieren, die machen einfach weiter. Ja, also das ist extrem unklar gerade. Ja.
Also Netanyahu hat natürlich auch ein Interesse, dass es immer weitergeht, also weil das natürlich auch sein politisches Überleben ein Stück weit garantiert, ne? Dieser Zustand. Ja, so viel zu Nahost.
Haben wir mal wieder Sachen zum Lachen. Die Neue Osnabrücker Zeitung, die hat eine repräsentative Umfrage bei Forsa in Auftrag gegeben zu Corona. So, wollen sie Aufarbeitung? Also die nichts Besonderes, ne? So das übliche 50% sind dafür, 30% sind für was anderes und so. Was aber wirklich lustig ist, die haben die Frage gehabt, haben sie die Corona-Impfungen alles in allem gut vertragen? Antwortmöglichkeiten waren gut vertragen, Nebenwirkungen gehabt und nicht geimpft. Am wenigsten geimpft sind die Anhänger von AfD und BSW. Die meisten Nebenwirkungen hatten die Anhänger von BSW, AfD und, tusch?
FDP.
FDP. Und zwar ziemlich gleich auf mit AfD. Anders ausgerückt, am besten vertragen haben die Impfung die Anhänger von SPD, Grünen und der Union. Schön, ne?
Yes, ja, das ist ein lustiger Zusammenhang.
Genau, ich weiß nicht, ob man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen kann, aber ich tue es einfach.
Ich ziehe die gute Nachricht vor, weil sie auch ein bisschen mit Corona zu tun hat. Passt nämlich ganz gut. Die Masken, ne? Also Masken tragen an Orten, wo viele Menschen sind, Luftfilter in Schulen und Arztpraxen, Abstand halten von Leuten, die irgendwie Symptome haben, Husten, Niesen und so weiter. Du und ich, wir machen das ja bis heute und wir wissen, hey, wir sind so gesund wie noch nie.
Ja, mit der Begründung, ich habe keinen Bock einzuatmen, was der da hinten ausatmet.
Genau.
Das ist die Begründung für Masken. Ich habe das noch nicht mal Corona oder so. Ich will einfach nicht einatmen, was du da hinten. Sie sehen nicht so aus, als würden sie interessante Sachen oder zumindest begehrenswert ausatmen.
Und man vergisst es ja manchmal, nicht krank zu werden. Das bedeutet auch, dass man nicht dazu beiträgt, dass bestimmte Viren sich immer weiter verbreiten. Also die verbreiten sich ja, indem Leute mal wieder krank werden. Und so kann es kommen, dass bestimmte Virenstämme aussterben. Also wenn zu wenig Leute erkranken. Das kennt man von den Folgen der Pockenimpfstoffe zum Beispiel. Also wir haben Pocken ausgerottet, indem wir Leute geimpft haben. Leute sind nicht mehr krank geworden, Pocken sind ausgestorben. So, jetzt könnte man denken, rein theoretisch, ne, wenn also wir zum Beispiel alle immer Masken tragen würden und die Luftfilter immer an sind und alle, die krank sind, gehen nicht mehr zur Arbeit und sowas, dann würde das die Chancen der ganzen Menschheit erhöhen, dass wir bestimmte Viren tatsächlich ausrotten. Die Leute weniger krank werden. Und dass das so ist, das hat die Covid-Pandemie bewiesen. Denn, das hat die Forschung jetzt rausgefunden, durch diese Maßnahmen, Masken, Luftfilter, Abstand halten, haben wir einen kompletten Virenstamm der Influenza einfach ausgelöscht.
Cool.
Und dadurch sind die Impfstoffe, die man jetzt so kriegt, die sind trivalent. Also sie schützen gegen drei Stämme der Influenza. Statt quadrivalent, also vier Stämme, was wiederum ihre Produktion erleichtert und darum gibt es dieses Jahr insgesamt mehr Impfdosen für alle.
Ach cool.
Ja, voll cool, oder?
Wir haben das ist aber wirklich cool. Ja. Noch viel cooler finde ich ja eigentlich, dass im Grunde, das ist natürlich vollkommen illusorisch, aber eine globale Anstrengung und die Influenza wäre weg.
Ja, die mutiert natürlich auch fröhlich weiter und ja, und dieser Stamm, den wir da ausgelöscht haben, mir den Namen nicht gemerkt, das ist so ein japanischer Name, der war wohl vorher auch schon nicht der stärkste.
Okay.
Aber der war noch in dem Impfstoff auch mit drin, das heißt, der war schon unterwegs und dann kam Covid und dann haben wir alle eben diese Maßnahmen eingeführt, weltweit, ja, tatsächlich. Jetzt ist er weg.
Gucken wir nach Osten. Die Woche gab es ein komisches Rauschen im Blätterwald, weil der polnische Ministerrat eine neue Migrationsstrategie verabschiedet hat. Da steht unter anderem drin, im Falle einer drohenden Destabilisierung des Staates durch den Zustrom von Einwanderern sollte es möglich sein, das Recht, Asylanträge anzunehmen, vorübergehend und territorial auszusetzen. Relevante Gesetze sollten den Mechanismus der parlamentarischen Kontrolle, gefährdete Gruppen und die Erfahrungen anderer Länder berücksichtigen. Daraus wurde gemacht, Tusk will Asyl aussetzen. Also Tusk, der polnische Ministerpräsident, gab viel Kritik von Opposition, von Menschenrechtsgruppen im Inland, also in Polen und auch im Ausland. Was es gab auch, habe ich gefunden, ist ein Interview mit Tusk in der Gazeta Wyborcza. Darin sagt er einerseits, dass dieser Schritt sich richtet gegen denjenigen Teil der hybriden Kriegsführung Russlands und Belarus, bei dem Migranten anscheinend gezielt an die russische Grenze gebracht würden. Und zwar Migranten, die garantiert nie ein Recht auf Asyl in Polen und damit in der EU haben würden. Und das ist halt so Destabilisierungsstrategie. Ja. Da sind schon mehrere hundert Leute aufgeschlagen. Tusk sagt auch, dass es teilweise Kriminelle sind, die gezielt in Syrien rekrutiert würden. Und teilweise, und da finde ich, das klingt schon ein bisschen hanebüchen, in Belarus ausgebildet würden zu Kämpfern. Schwierig. Außerdem hat er gesagt, als ich während der ersten Migrationskrise, also 2015 war das, Präsident des Europäischen Rates war, haben wir mit den Vereinten Nationen zusammengearbeitet. Die schätzen, dass sich etwa 60 Millionen Menschen aus Afrika und Asien auf die Migration in die EU vorbereiten. Und er bemängelt, und wie ich finde zu Recht, dass die Europäische Union kein System hat, mit diesem Migrationsdruck umzugehen.
Ja, da hat er recht.
Und bezieht sich mit dieser Migrationsstrategie natürlich auch darauf, dass Deutschland seine Grenzen zu Polen dichter gemacht hat. Also Leute zurückschickt, die in Polen in die EU eingereist sind und da registriert worden sind. Und sowas. Insgesamt hatte ich so den Eindruck, auch aus den ganzen, ich habe in Rzeczpospolita und Gazeta Wyborcza die ganzen Artikel und Kommentare auch gelesen, da hatte ich dann insgesamt eher so den Eindruck, dass das mehr Innenpolitik ist als alles andere. Zitat hier nochmal. Unser Problem ist, dass die Menschen vielerorts die offensichtliche Pflicht aufgegeben haben, die Sicherheit des Territoriums und der Grenzen ihrer Nation zu gewährleisten. Ja, Populisten verstehen, dass derjenige, der die Grenzkontrollen wiederherstellt und die territoriale Sicherheit gewährleistet, die Unterstützung vieler Menschen gewinnen wird. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es getan werden muss. Mhm. Er sagt zwar auch, die harten Aktionen an der Grenze wurden nicht durch politische Berechnungen bestimmt. Es war meine Pflicht, auch wenn es für diejenigen, die empfindlicher auf menschliches Leiden reagieren, inakzeptabel ist.
Was ist das für ein Gerede?
Das ist eine automatische Übersetzung aus dem Polnischen. Ja, wahrscheinlich ist das auch.
Ich meine.
Naja, ne? Nächstes Jahr, ne? Da sind Präsidentschaftswahlen in Polen. Ne? Und also der amtierende Präsident, der kommt ja von dieser Peace-Partei, also dieser rechtsreaktionäre Kulturrevolutionskram da mit Kaczynski, diesem Typen und so. Wir erinnern uns an die Probleme in Polen in den letzten Jahren. Mhm. Und Tusk ist sehr daran gelegen, dass die Peace nicht wieder den polnischen Präsidenten stellt, sondern dass das, er will nicht, sagt er, gucken wir mal, dass das jemand aus seinen Reihen ist. Und er hätte halt gerne Rafał Trzaskowski. Der ist im Moment Stadtpräsident von Warschau. Habe ich auch ein neues Wort gelernt. Stadtpräsident. Gibt es in Deutschland auch.
Stadtpräsidenten?
Stadtpräsident. Es gibt in Deutschland Stadtpräsidenten. Bei uns heißen die gerne mal Stadtverordnetenvorsteher, also Parlamentsvorsteher auf kommunaler Ebene.
Ach so. Mhm.
Stadtpräsident. Gibt eine Handvoll in Deutschland. Die anderen heißen dann Bürgermeister oder
ja, eben.
Wie auch immer.
Dachte schon.
Ja, aber nicht alle Bürgermeister sind auch wieder Stadtverordnetenvorsteher. Mhm. Also das ist so immer ein bisschen so. Ne, so.
Ich finde Stadtverordnetenvorsteher auf jeden Fall ein sehr schönes deutsches Wort.
Ich finde Stadtpräsident aber cooler.
Ja, voll.
Da stelle ich mir dann immer so Typen vor, die so riesige, diese Ketten umhängen haben, weißt du, mit diesen riesigen Wappen oder diese riesigen, und sich, wo sich dann das goldene Buch eingetragen wird, was da alles so passiert ist. Also ich glaube, das ist sehr, also ich glaube, was da passiert ist, es wird erstens nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und zwar lange nicht, weil er sagt, im Falle einer drohenden Destabilisierung des Staates, das heißt, er behält sich schon mal vor zu sagen, ob jetzt Destabilisierung ist oder ob nicht ist. Mhm. Dazu muss man auch sehen, wie das polnische Grenzregime ist. Die sind wesentlich härter als alles, was wir hier so kennen.
Ja.
Die schießen im Zweifelsfall auch. Die haben schon einen Zaun gebaut, da wird auch noch mehr gezäunt und so. Also das ist auch nochmal was. Das ist das eine. Also das ist innenpolitisches Geklöppel, um der Peace ein bisschen Wasser abzugraben. Und Druck auf die Europäische Union ist es. Und zwar endlich brauchbare Migrationsregeln zu finden. Weil auch dieser Migrationspakt aus dem, was war das, aus dem Frühjahr irgendwann, damit werden auch wieder die Länder an den EU-Außengrenzen über Gebühr belastet. Und Polen ist halt eins dieser Länder an den Außengrenzen. Und wer sich für polnische Innenpolitik und ein bisschen Außenpolitik interessiert, ich habe das Interview mal verlinkt, das ist auf Englisch, also es gibt eine englische Übersetzung, eine offizielle englische Übersetzung davon. Gibt's auch, da erzählt er auch noch jede Menge anderen Kram, also was er mit der Wirtschaft vorhat und wie er sich das so vorstellt und was er mit seinen Wahlversprechen, also was man so macht. Was mich an diesem Ding so ein bisschen irritiert, ist, also der sagt, wir lehnen ab, dass bestimmte Menschen Zugang zum Asylsystem bekommen. Das heißt, wir schicken die letztendlich zurück, wir lassen die nicht rein. Und da habe ich immer so ein dystopisches Bild im Kopf und das sind Slums und zwar entlang unserer Außengrenzen. Ich habe bisher noch nicht wirklich verstanden, wie das funktionieren soll, die Leute nicht reinzulassen. Also ich kann mir, zynischerweise kann ich mir vorstellen, dass Slums entlang der Außengrenzen auch gewünscht sind. Ja? Idealerweise so eine Kaskade von Slums bis zurück in die Herkunftsländer. So, ne, als Erziehungsmaßnahme, Stoppschild. So, kommt bloß nicht hierher. Ihr seht ja schon, wie es den Leuten bei euch hier geht. Das wird immer schlimmer, je näher ihr der Europäischen Union kommt. Ich kann mir nur nicht vorstellen, in was für einer Welt wir dann leben, wenn es soweit mal kommen sollte. Also, weil dann bist du nämlich ganz, das hatte ich vor Jahren hier schon mal gesagt, du bist dann bei so einem Tower Defense Game, ne, so Pflanzen gegen Zombies. Wo du im Grunde nur noch an der Außengrenze stehst und versuchst, einfach nur abzuwehren mit möglichst viel Gewalt, was da so auf dich zukommt.
Passiert ja schon auf eine Art, ne? Also du hast ja die Pushbacks, das ist ja schon.
Ja, so. ja, aber das wird ja nicht weniger. Also irgendwann, ne, irgendwann liegt alles voller Leute. Die müssen ja irgendwo pennen, die müssen irgendwo essen, die müssen irgendwo, ne, das ist ja nicht. Und der Witz. Der noch zynischere Witz ist, das alles ist ein Argument für die Energiewende. Weil dieses Tower Defense Game, das können wir uns nur erlauben, wenn wir nicht mehr von anderen außerhalb der EU abhängig sind, was unsere Energieversorgung angeht.
Interessante These. Meinst du nicht, dass die Autokraten uns gerne weiterhin mit Energie versorgen? Denen sind doch die Menschen egal.
Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist ein Druckmittel. Also diese Menschen sind ein Druckmittel.
Klar.
Naja, ihr zahlt jetzt das Doppelte für den grünen Wasserstoff oder wir schicken doppelt so viele Leute. So ein bisschen angucken, wie das aussieht, dann außerhalb der EU-Grenzen können wir uns dieser Tage in Albanien. Die Idee insgesamt ist ja, wer Hilfe sucht, der kommt erstmal gar nicht in die EU rein, sondern wird abgefangen. Und dann wird geguckt, ob du rein darfst, also ob du überhaupt einen Anspruch auf einen Asylantrag hast oder nicht. Die Italiener machen es jetzt so, die fangen die Leute ab im Mittelmeer, also auf dem Weg nach Lampedusa, so haben sie das jetzt gemacht zum ersten Mal, und bringen die dann in ein exterritoriales Lager und da wird dann dieses Asylverfahren gemacht. In Albanien hat Italien jetzt so ein Lager eröffnet, ist schwierig, eröffnen lassen ist auch schon. Also Albanien hat mit Italien ein Abkommen geschlossen, ein solches Lager einzurichten. Der erste Schritt dieses Lagers ist direkt an der Adria in Schengen. Da ist jetzt quasi Italien, also exterritoriales Gebiet auf albanischem Grund. Bewacht wird das von den Albanern, betrieben wird es von den Italienern. Da gibt es dann die ersten Formalitäten, wirst halt registriert. Ne? Und dann wirst du weitergebracht in einen Ort namens Giada. Und da steht dann das Lager. Passen im Moment knapp 900 Leute rein. 6 Meter hoher Zaun drumherum. Ausgebaut werden soll das Ding für bis zu 3000 Menschen. Und die ersten 16 sind diese Woche da angekommen. Und die haben sie tatsächlich vor Lampedusa aus dem Mittelmeer gepflückt. Da werden jetzt die Asylverfahren gemacht. Wenn dein Asylantrag angenommen wird, kommst du in die EU und wirst dann da verteilt. Oder bleibst in Italien. Wenn dein Asylantrag nicht angenommen wird, wirst du zurückgeschickt in dein Heimatland. In diesem Fall kann das gehen, weil die wissen, dass die Leute aus Afghanistan und Bangladesch kommen. Was aber passiert eigentlich mit den Leuten, deren Heimatland ich nicht kenne oder deren Heimatland oder vermeintliches Heimatland diese Leute nicht zurücknehmen will?
Ja.
Das,
also die Probleme, das ist, die wir auf EU-Gebiet ja dann auch haben, wenn sie mal hier sind.
Genau. Der einzige Unterschied ist, die sind dann nicht in der EU. Weil wer einmal hier drin ist, der ist halt einmal hier drin. Und den kriegst du, das haben wir ja die letzten Jahre gemerkt, so gut wie gar nicht mehr wieder raus. Und da habe ich schon wieder meine Slum-Dystopie im Kopf.
Ja, das ist Albanien. Ne,
irgendwann ist dieses albanische Lager voll, dann sind da 3000 Leute drin. Was passiert mit dem 3000 Ersten, wenn er nicht durchgelassen wird?
Ja.
Verstehe ich nicht. Ja, und dann hatte ich noch
aber
was
ist
gesehen,
ja nicht mehr unser Problem, weißt du? Ich glaube, das ist wirklich so diese Haltung, die da dahinter steht.
Ja, aber das
ist ja Albanien jetzt das Problem.
Ja, ist ja völlig kurzsichtig.
Ja, also sicher, aber es reicht für die nächste Legislaturperiode.
Ja, das stimmt allerdings. Was ich noch gefunden habe, ist ein Interview mit Gerald Knaus, dem Migrationsforscher. Den hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung. Der hat ja auch eine sehr klare Meinung zu all diesen Dingen. Und der war am Mittwoch bei Jesse Wellmer in den Tagesthemen im Interview. Ich habe das mal mitgebracht, weil der sagt im Grunde all die Dinge, die ich fast genauso sehe.
Guten Abend, Herr Knaus.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Wie richtungsweisend ist das Abkommen zwischen Italien und Albanien, auch für Deutschland? Nicht wenige hierzulande finden das Modell ja überaus interessant.
Naja, es gibt drei Fragen. Werden die Menschenrechte der Menschen, die dorthin gebracht werden, geachtet? Ich nehme an, Italien wird sich bemühen. Aber viel wichtiger ist auch die Frage, was passiert dann, wenn die Asylverfahren fair entschieden werden? Und wenn die Leute nicht zurückgebracht werden können nach einer Ablehnung, kommen sie nach Italien. Da ist also nichts gewonnen. Und die dritte Frage ist, führt es zu weniger irregulärer Migration über das Mittelmeer? Und auch da muss man große Fragezeichen anbringen. Also mir scheint das noch eher als politisches Theater und nicht als eine seriöse Lösung für die irreguläre Migration.
Sie betonen ja immer wieder, das eigentliche Problem seien die Rückführungen. Wenn das so ist, Herr Knaus, wie sieht dann die Lösung aus? Denn es scheint ja sehr, sehr schwierig zu sein, funktionierende Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern der Flüchtlinge zu vereinbaren.
Ja, da gibt es zwei Punkte. Das eine ist Einigungen, dass die Herkunftsländer ein Interesse haben. Das versucht auch die Bundesregierung. Aber genauso wichtig ist eine strategische Rückführungspolitik. Also zu sagen, ab einem Stichtag will man Menschen schnell zurückbringen um dann die zukünftige Migration, die irreguläre, zu reduzieren. Also in diesem Fall würde das bedeuten, Italien hätte Abkommen mit Bangladesch oder Ägypten und die hätten schon vorher zugesagt, dass alle die, die nach Albanien kommen, nach einem fairen Verfahren sofort zurückgenommen werden. Dann könnte es eine Wirkung haben. Nur muss man dann fragen, warum haben die Italiener das nicht schon in Italien, von Sizilien oder Italien aus gemacht?
Na gut, aber es klingt ja auch so einfach. Wie soll das gehen?
Ja, wir haben bereits einmal so eine Einigung gehabt, 2016 mit der Türkei. Die war nicht einmal das Herkunftsland, sondern ein sicherer Drittstaat. Und wir haben damals, also die EU-Präsidentschaft, die Niederländer, auch die Deutschen, es geschafft, mit den Türken zu vereinbaren, dass sie ab einem Stichtag bereit sind, Leute zurückzunehmen. Und die Folge war, dass in den Wochen darauf statt 150.000 in 3 Monaten nur noch 5.000 Menschen in die Boote gestiegen sind. 3%. Also solche Einigungen sind möglich, aber man musste dann der Türkei auch einiges anbieten und das gilt bei all diesen Abkommen.
Geld zum Beispiel, Milliarden. Sie sagen, Herr Knaus, wir haben eine tiefe Krise und leider dreht sich die Spirale der unseriösen Vorschläge immer weiter. Meinen Sie damit auch Brüssel, wo man sich ja morgen zu einem großen EU-Gipfel trifft?
Ja, ich meine die Mitgliedstaaten, wie die Debatte in Polen, das Asylrecht auszusetzen. Leider auch Deutschland, also sowohl die Regierung als auch die Opposition, die Debatten über Zurückweisungen an den deutschen Binnengrenzen. Und Brüssel, wo jetzt ein 10-Punkte-Plan in einem Brief der Kommissionspräsidentin präsentiert wurde. Und unter innovativen Lösungen wird da vorgeschlagen, Abschiebezentren außerhalb der EU einzurichten. Und wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Nicht einmal Italien war mit Albanien in der Lage zu vereinbaren, dass die Menschen, die abgelehnt werden, in Albanien bleiben. Ich sehe nicht viele Länder, die bereit sind, eine unbegrenzte Zahl von Menschen aufzunehmen, die nicht ihre Bürger sind, nur weil die EU es nicht schafft, mit den Herkunftsländern zu verhandeln. Also das sind keine seriösen Vorschläge angesichts der dramatischen Krise. Tausende Tote, ein Zusammenbruch von Schengen, viele Rechtsstaatsverletzungen an den Außengrenzen und natürlich die Siege von Parteien in ganz Europa, die radikale Vorschläge machen. Wir haben eine Krise in Europa, wir haben eine Migrationskrise, die Bevölkerung will die irreguläre Migration reduzieren und da brauchen wir realistische Vorschläge.
Sie haben gerade schon angedeutet, wir haben das Italien-Albanien-Abkommen. Wir hatten gerade Polen mit dem Plan, das Asylrecht an der EU-Außengrenze auszusetzen. Und dann sind da die Niederlande und Ungarn, die für sich Ausnahmeregelungen beantragen. Führen diese ganzen Einzelaktionen in der Summe nicht zwangsläufig dazu, dass Europa sich zu einer Festung gegen Flüchtlinge ausbaut?
Also es führt auf jeden Fall dazu, dass wir weiter von europäischer Solidarität entfernt sind als je zuvor. Die Zahlen der letzten 10 Jahre sprechen eine klare Sprache. 3/4 aller syrischen positiven Erstinstanzentscheidungen in der ganzen EU, 75%, wurden nur in 2 Ländern getroffen, in Österreich und Deutschland. Auch ganz viele, fast die Hälfte aller Afghanen, bekamen in diesen beiden Ländern Schutz. Und andere in der EU setzen immer mehr darauf, durch Handeln oder Rhetorik Menschen dazu zu bewegen, nach Deutschland oder Österreich zu gehen. Das ist keine europäische Solidarität. Deutschland und Österreich und andere haben daher ein Interesse, die irreguläre Migration in die EU selbst zu reduzieren, im Einklang mit den Menschenrechten. Und da sind wir wieder bei der Frage der richtigen Art von Abkommen.
Gemessen an der Komplexität des Themas, noch mal kompakt eine einfache Frage. Wie sieht aus Ihrer Sicht die Lösung des Problems für ein Land wie Deutschland aus?
Deutschland kann das Problem nicht an seinen Außengrenzen lösen, sondern muss dafür sorgen, dass weniger Menschen in die EU kommen. Das Ziel wäre hier, sich an Kanada zu inspirieren, dass wir Abkommen haben, sichere Drittstaatsabkommen, die dazu führen, dass weniger irregulär kommen und dafür legale Wege anbieten für Flüchtlinge, die dann ohne Lebensgefahr als Familien zu uns kommen können. Deutschland als Hauptzielland hat ein besonderes Interesse daran, dass die europäische Debatte in diese Richtung geht.
Was ich ganz interessant fand, ist, wie er sich geziert hat, Festung nicht zu wiederholen. Weil ich glaube, dass auch jemandem wie Gerald Knaus klar ist, dass das, was er eigentlich gerne sehen würde, nicht funktioniert. Weil So, er hat ja gesagt, ne, Albanien wird auch kein Interesse daran haben, die Leute aufzunehmen, die nicht weiter nach Italien dürfen. Wenn man jetzt so sich das anguckt, also ein Abkommen mit Ägypten zum Beispiel, ne? Also angenommen, Flüchtling kommt aus Ägypten in die EU oder meinetwegen in eins dieser Lager an den Außengrenzen der EU, also kommt ein Flüchtling kommt aus Ägypten an dieses EU-Asylverfahren heran, wird abgelehnt, dann müsste Ägypten den zurücknehmen, wenn es mit Ägypten ein Abkommen gäbe, dass Ägypten ein Herkunftsland ist, das diese Leute zurücknimmt. Wenn der Typ jetzt aber meinetwegen aus Namibia kommt, irgendein anderes Land da unten, und durch Ägypten durch an die EU-Außengrenze gekommen ist, ist Ägypten dann immer noch ein Land, das ihn zurücknehmen muss? Oder ist es ein Drittstaat, der sich dann wiederum darum zu kümmern hat, dass das eigentliche Herkunftsland den zurückzunehmen hat? Ich habe das Gefühl, dass wir immer an so einem bestimmten Punkt aufhören nachzudenken. So, ja, wir haben jetzt ein Abkommen mit Ägypten. Ja, ja, aber was macht Ägypten denn mit den Leuten, die keine Ägypter sind? Das heißt, wir verschieben dieses Problem im Grunde immer weiter nach außen.
Ja, ja.
In der Hoffnung, dass, wie du eben sagtest, dass das Problem anderer Leute wird.
Ja, genau.
Und das kann nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie sich das vorgestellt wird, außer mit sehr viel Geld. Ja? Na komm, Ägypten, hier hast du 150 Trillionen. Mach mal. Oder mit sehr viel Gewalt. Entweder unmittelbar an den Außengrenzen oder indem wir wirklich sehr stark die Augen davor verschließen, welche Gewalt Ägypten dann im Zweifelsfall anwendet.
So machen wir es ja.
An den Menschen, die keine Ägypter
sind. So machen wir es ja. Das ist ja unser Deal. Auch mit den Diktatoren jetzt schon. Also die EU meine ich jetzt vor allem. Ich meine, die Arbeit von Simone Schlindwein dazu ist ja umfassend. Dass wir immer wieder dann so Verträge mit Diktatoren schließen. Libyen ist das klassische Beispiel. Die halten die Leute zurück und dann versklaven sie die und foltern die. Mhm. Ja, die einzige, in Anführungszeichen, Lösung ist, dafür zu sorgen, dass die Umstände oder die Zustände auf dieser Welt nicht so beschissen sind, dass die Leute fliehen müssen. Ja.
Ja. Und das ginge im Übrigen aus, das ist auch sowas, wo ich oft denke, wir sind bereit, enorme Summen auszugeben. Wir sind bereit, auch enorm militaristisch zu sein, um dieses Problem zu lösen. Warum sorgen wir nicht mit Gewalt dafür, dass aus Syrien niemand mehr fliehen will? Warum versuchen wir nicht wenigstens, jetzt ist es schwierig als Weltgemeinschaft, weil die Vereinten Nationen im Wesentlichen von Diktaturen bevölkert werden. Aber als irgendeiner Art.
Ein Sicherheitsrat, der sowas beschließen müsste, von Diktatoren durchsetzt ist.
Auch das noch. Aber weißt du, wenn es doch sowieso hässlich wird, wenn es doch sowieso teuer und hässlich wird, warum bekämpfen wir dann nicht Assad und seine Armee? Warum bekämpfen wir dann nicht diese ganzen islamistischen Truppen, die da halb Afrika zu beherrschen versuchen? Warum nicht das? Es wird sowieso teuer und hässlich. Warum, weißt du?
Stattdessen?
Warum vergießen wir nicht wirklich unverblümt gesagt, warum vergießen wir nicht das Blut derjenigen, die für diese ganze Scheiße verantwortlich sind, bevor wir das Blut der Opfer vergießen?
Ja, wenn es so leicht wäre, würden wir es ja sicherlich tun.
Ja.
Ja,
ja auch.
Ach Mensch, ich versuche es kurz zu machen. Also, ich habe ja auch letzte Woche schon über den Siegesplan von dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gesprochen. Das heißt, den brauche ich nicht ewig zu wiederholen. Den hat er jetzt auch der EU vorgestellt, den hat er auch seinem eigenen Parlament vorgestellt. Die Kernpunkte sind, er möchte eine Einladung der NATO an die Ukraine noch während des Krieges. Es soll keine Einschränkungen mehr für den Einsatz von Waffen auf russischem Territorium geben. Und er wünscht sich eine Abschreckung Russlands, zum Beispiel durch nicht-atomare Waffensysteme, die in der Ukraine stationiert werden. So, dieser Plan soll, wenn er dann umgesetzt würde und die entsprechende Unterstützung durch die sogenannten Freunde und Unterstützer der Ukraine dann auch käme, dafür sorgen, dass der Krieg bis spätestens Ende 2025 vorbei sein soll. Ob das klappt, steht in den Sternen, beziehungsweise liegt tatsächlich eben an uns und an den Unterstützern der Ukraine.
Interessant fand ich ja an dieser ganzen Sache auch noch, dass er in Aussicht gestellt hat, dass wir, also seine westlichen Freunde, die Bodenschätze der Ukraine ausbeuten könnten.
Ja, der ist verzweifelt, ne?
So.
Ja.
Naja, was heißt verzweifelt? Ich meine, die kriegt die ganzen Waffen auch nicht geschenkt, ne? Kaufen, also bezahlen muss
ja,
die
klar.
Ukraine das halt irgendwie. Aber ich fand das schon ganz interessant, dass das so ja, unverblümt im Grunde gesagt hat: Hier, guck mal, wir haben hier riesige Bodenschätze, könnt ihr haben. Gut, so, genau so hat
er
es
nicht gesagt.
Aber gemeint hat er es.
Dann Olaf Scholz, ich habe schon gesagt, er hat eine Regierungserklärung am Mittwoch gehalten und hat da betont, dass er weiterhin bereit sei für Gespräche mit Wladimir Putin. Es sei nun die Zeit, Zitat, in der wir neben der klaren Unterstützung der Ukraine auch alles tun müssen, um auszuloten, wie wir es hinbekommen können, dass dieser Krieg nicht immer weitergeht.
Wie oft muss Putin eigentlich sagen, dass er kein Interesse daran hat, mit irgendwem zu reden, bis solche Leute wie Scholz begreifen, dass Putin kein Interesse hat, mit ihm zu reden?
Es bringt mich jedenfalls direkt zu meinem nächsten Thema und das ist die Baku Connection. Baku ist eine Stadt in Aserbaidschan. Und laut dem ARD-Politikmagazin Kontraste und der Zeit, die zusammen ein Rechercheteam gebildet haben, soll es in Baku ein Treffen geben am 20. Oktober, also übermorgen am Sonntag, soll es losgehen mit einem gemeinsamen Abendessen. Und am nächsten soll es dann Gespräche geben über die deutsch-russische Zusammenarbeit. So steht es zumindest laut diesem Rechercheteam in einem russischen Programm von Anfang Oktober, das mit dem offiziellen Logo des Petersburger Dialogs versehen ist. Das ist ziemlich bemerkenswert, weil den Petersburger Dialog, den gibt es seit November 2022 offiziell gar nicht mehr.
Aha.
Auf diesem Programm stehen auch deutsche Teilnehmer. Zum Beispiel Matthias Platzek von der SPD.
Natürlich.
Ronald Profalla von der CDU.
Ach, guck.
Armin Laschet von der CDU.
Aha.
Dann der ehemalige Geschäftsführer des Petersburger Dialogs und dann noch zwei Schweizer Typen. Der eine ist der ehemalige Schweizer Botschafter in Berlin gewesen und der andere ist der Direktor eines von der Schweiz finanzierten Zentrums für Sicherheitspolitik in Genf. Und der Letzte hatte in einem Interview auch vor kurzem noch darauf hingewiesen, dass für ihn klar ist, dass vertrauliche Dialogformate, wie er es genannt hat, mit Russland notwendig seien. Also der labert nicht nur, sondern der macht jetzt auch, kann man bei ihm sagen. Interessant auch, wer von russischer Seite bei diesem Treffen dabei ist. Einer heißt Viktor Subkov, das ist früher mal ein Ministerpräsident in Russland gewesen, alter Weggefährte von Wladimir Putin und seit 2018 Aufsichtsratschef von Gazprom.
Mhm.
Dann ist da noch der russische Botschafter in Aserbaidschan und Valeri Fadejev, ein Putin-Berater, der auch auf der EU-Sanktionsliste steht wegen Desinformation und Propaganda. Was er allerdings von sich weist, natürlich. So, und irgendwie ist dieses Programm dem Rechercheteam zugespielt worden. Die haben darüber berichtet und haben natürlich versucht rauszukriegen, alle, die auf dieser Liste stehen, was sagen die dann dazu, dass sie auf dieser Liste stehen?
Ja.
Armin Laschets Büro hat sich ein bisschen rausgeredet, hat gesagt, also Herr Laschet habe einen Lehrauftrag und auch noch andere Termine und deswegen würde er nicht, Zitat, an irgendwelchen Gesprächen in Baku teilnehmen.
Aha. Aber wenn er jetzt keinen Lehrauftrag hätte, dann wäre er schon hingefahren, oder wie?
Klingt erstmal so. Die haben dann auch nachgefragt, ob er denn wüsste, dass er da auf dem Programm steht. Und dann haben die gesagt, uns ist keine Teilnehmerliste bekannt. Herr Laschet erhält täglich zahlreiche Einladungen zu Konferenzen und Veranstaltungen, die er nicht alle wahrnehmen kann. Zitat Ende. Und ich meine, es ist zwar ein bisschen schwache Ausrede, ne?
Das ist kein Nein.
Ja, genau.
So, seriös wäre gewesen, sagen, wir haben mit dem Scheiß nichts zu tun.
Genau,
wir
wissen davon
nichts.
Haben wir nie gesehen, haben wir nie gehört.
Genau.
Aber ey, immerhin ist es eine Ausrede. Pofalla, Platzek und dieser eine Typ aus der Schweiz haben gar nicht erst geantwortet.
Also bei Platzek ist ja mir völlig klar, ne? Aber Pofalla, also ich meine, Pofalla ist jetzt nicht der Erste, dem ich irgendwie eine Mark leihen würde, wenn er mich drum bittet.
Naja, aber der war früher auch dabei bei diesen Petersburger Dialogen.
Ach so, okay.
Also er ist ja quasi traditionell.
Okay, okay, okay. Ich dachte, der hätte jetzt irgendwie so ein neues Geschäftsfeld da entdeckt oder sowas.
Nee, das nicht. So, und die anderen Schweizer, die auch gefragt wurden, die ziehen sich beide darauf zurück, dass sie über private Treffen keine Aussagen treffen können, weil das sei ja vertraulich. Und sie folgen damit dann wiederum dem Wording des russischen Sonderbeauftragten, der sagt, das Treffen sei rein informeller Natur. Die Teilnehmer sprechen nur für sich persönlich und würden keine Institutionen, auch nicht den Petersburger Dialog vertreten. Und ich finde, das ist so ein bisschen.
Gerhard Schröder und Wladimir Putin.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen wie die Leute, die auf Twitter nur privat sind.
Sehr schön, ja. Komm, gerade übrigens Eilmeldung. Es ist kurz nach 14 Uhr am Freitagnachmittag. Der Bundesrat hat in Teilen das Sicherheitspaket der Ampelkoalition gestoppt.
Oh, interessant. Also
keine Mehrheit bei der Abstimmung im Bundesrat. Was konkret ist, steht noch nicht in der Meldung. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
Ja, sehr gut.
Bevor ich zu einer halbwegs, zumindest aus meiner Perspektive, guten Nachricht komme. Mitte November ungefähr soll in den Bundestag der Antrag für ein AfD-Verbot eingebracht werden. Und die Befürworter dieses Verbotsantrags beim Bundesverfassungsgericht haben ihren Antrag veröffentlicht. Und da steht drin, der Deutsche Bundestag beantragt beim Bundesverfassungsgericht folgende Entscheidung. Festzustellen, dass die Partei Alternative für Deutschland verfassungswidrig ist. Das Vermögen der Alternative für Deutschland zugunsten der Bundesrepublik Deutschland für gemeinnützige Zwecke einzuziehen. Hilfsweise festzustellen, dass die Alternative Deutschland von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen ist. Und außerdem, dass Bund und Länder eine strikte Staatsfreiheit herstellen sollen binnen 2 Monaten. Also zieht gefälligst eure V-Leute ab, damit uns das Ding nicht wieder um die Ohren fliegt. Der ganze Antrag ist 8 Seiten lang, ist öffentlich zugänglich und der Link steht in den Shownotes. Wollte ich nur mal erwähnt haben, kann man sich ja mal durchlesen.
Ja.
Gute Nachricht darum, weil ich der Meinung bin, dass dieser Antrag ans Bundesverfassungsgericht gestellt werden sollte.
Ach so. Ich dachte schon, du hast schon die gute Nachricht vorweggenommen.
Nein.
Okay. Puh. Ich dachte, die kommen jetzt. Weil jetzt kommt natürlich erstmal Scham. Mit Scham schauen wir wie immer ein bisschen auf den globalen Süden. Und diesmal geht es um einen Bericht, einen Report, der sagt, die negativen Stereotype, die wir so in unseren Medien immer über Afrika und jetzt wirklich Afrika, also den Kontinent, also die verschiedensten Länder, die es da gibt, verbreiten, die schaden ganz konkret der Wirtschaft in Afrika. Wie genau dieser Bericht das Ganze angegangen ist und was wir daraus lernen sollten, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, ich wollte unbedingt diesen Bericht mitbringen, weil er eigentlich genau das bestätigt, was ich schon seit 10 Jahren versuche, in meinem Newsletter immer wieder zu umgehen, nicht weiterzumachen, nämlich die Studie, durchgeführt von Africa Practice und der NGO Africa No Filter, die zeigt, dass Afrika in den internationalen Medien, vor allem während Wahlen, oft durch eine sehr einseitige Linse betrachtet wird. Es geht immer wieder um Konflikte, Korruption, Armut, Krankheiten, schlechte Regierungsführung. Immer wenn wir über afrikanische Länder sprechen, das ist das Bild, was wir bekommen. Und das Problem daran ist, das ist eine sehr stereotype Darstellung und die eben verzerrt das Bild des Kontinents, das richtige Bild des Kontinents und führt dazu, dass die Risiken, die InvestorInnen beispielsweise mit Afrika verbinden, viel höher erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Die AutorInnen hinter der Studie, die haben jetzt erstmals versucht, diesen sogenannten Preis der negativen Berichterstattung zu beziffern und die Zahl ist sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob sie sogar konservativ gelegen ist, aber sie sagen, dass 3,2 Milliarden britische Pfund Afrika jährlich an überhöhten Zinszahlungen auf Staatsanleihen verliert. Und das allein nur wegen dieser verzerrten Wahrnehmung, wie risikoreich der Kontinent ist. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In dieser Summe sind nämlich keine Verluste durch entgangene Investitionen, Tourismus oder Hilfsprojekte mit eingerechnet. Da kämen tatsächlich noch mehrere Milliarden obendrauf. Natürlich hat sich die Berichterstattung über Afrika in den letzten Jahren schon verbessert. Ich würde schon sagen, dass es sich verbessert hat, aber eher minimal. Es gibt auf jeden Fall mehr afrikanische Stimmen in internationalen Medien und durch die Globalisierung haben auch große Medienhäuser mittlerweile eine größere Präsenz auf dem Kontinent. Aber die Studie zeigt, dass die Berichterstattung bei Wahlen vor allem immer noch sehr, sehr problematisch ist. Wir wissen ja, 2024 war ja auch das Jahr der Wahlen. Also da hat man sehr viel auch nach Afrika geguckt, auch mein Newsletter sehr oft dahin geguckt. Was ich mal gemerkt habe, ist, dass wenn über Wahlen gesprochen wurde in afrikanischen Ländern, dass sehr oft dann immer die Gewaltbereitschaft um die Wahlen drumherum sehr stark auch mit porträtiert wurde, wenn nicht sogar überporträtiert wurde. Das wäre so, als würden wir hier, wenn wir jedes Mal irgendwie Menschen haben, die in Deutschland sich aufgrund ihrer Parteienzugehörigkeit, aufgrund ihrer politischen Einstellungen sich gegenseitig verletzen, angreifen, all die ganzen Sachen, die wir hier in unseren deutschen Medien sehr stark mitbekommen, aber die eben draußen nicht so richtig, also in internationalen Medien nicht so stark repräsentiert sind, als würde nochmal diese Seite von Deutschland nochmal stärker unter die Lupe genommen. Ist zwar auch ein Teil unserer deutschen Realität, aber eben nicht nur die gesamte Realität. Und das ist eben der Fall leider, wenn internationale Medien über afrikanische Länder und ihre Wahlen sozusagen sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass man an so ein Bild zeichnet, das von Gewalt, Korruption und Chaos eben geprägt ist. Besonders in den vier untersuchten Ländern dieser Studie, das sind Kenia, Nigeria, Südafrika und Ägypten, sagen sie, wird immer über dieses genaue Bild gezeichnet. Und sie haben diese vier Länder mit anderen Ländern verglichen, wie zum Beispiel Malaysia, Dänemark oder Thailand, haben sie herangezogen, die eben, wie sie sagen, ähnliche sozioökonomische und politische Bedingungen haben. Und da sei die Berichterstattung tatsächlich deutlich ausgeglichener. Ein großes Problem sei bei dieser Wahlberichterstattung, nämlich während jetzt zum Beispiel in anderen Ländern bei Wahlen jetzt oft der politische Wettkampf zwischen den Parteien im Vordergrund steht und vor allem wir auch über Inhalte sprechen, über Persönlichkeiten eben sprechen, wird in Afrika schnell eben ja das Drama gesucht, Gewalt, Skandale. Diese Art von Schlagzeilen, die verkaufen sich einfach ein bisschen besser so. Die Studie, es ist eben einfacher, über eben brisante Vorfälle zu berichten, als sich jetzt mit komplexeren Themen wie Gesundheitsreformen oder Arbeitsmarktpolitik auseinanderzusetzen. Das schreiben die. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, es gibt sogar vielleicht auch so eine Art Desinteresse, das sich schon seit Jahrzehnten nicht rührt. Es gibt viele verschiedene Gründe dafür. Eins könnte auch tatsächlich einfach auch sein, dass es Rassismus sein könnte, dass man sagt, man traut ihnen nicht noch mehr zu. Die Inhalte, die sind jetzt auch nicht wichtig oder man lernt auch die Namen der ganzen PolitikerInnen nicht auswendig. Man kennt die auch nicht wirklich. Wenn man sie jetzt auch auf Bildern sehen würde, könnte man sie nicht erkennen. Das ist, wenn ich jetzt ganz zynisch bin, ja. Aber ich mache jetzt diese Newsletter auch schon seit 10 Jahren und ein bisschen Frust hat sich natürlich auch bei mir angesammelt, auch aus meiner journalistischen Linse heraus. Und dieses Bild, das immer wieder gezeichnet wird von afrikanischen Ländern, das hat jetzt eben nicht nur Auswirkungen auf die Wahrnehmung bei InvestorInnen, aber eben natürlich auch in der breiten Öffentlichkeit. Diese übertriebenen Risikowahrnehmungen, die können eben dazu führen, dass afrikanische Länder nicht nur überhöhte Zinsen zahlen müssen, sondern eben auch, dass Menschen auch sagen, so, ich will gar nicht dahin reisen, ich will mir das gar nicht angucken, ich will mir gar nicht die Filmfestivals dort angucken, die Buchmessen dort angucken, was es dort für neue Sachen gibt, also die andere Seite eben dieser Länder kennenzulernen. Das ist einfach ein Afrika, das uns fast schon verborgen bleibt, einfach weil wir nicht da genauer hingucken. Und was ich auch total interessant fand, die AutorInnen der Studie, die haben eben diese 3,2 Milliarden britische Pfund nochmal so in Relation gesetzt. Die haben gesagt, dieses Geld eigentlich, das könnte man für Kinder, für mehr als 12 Millionen Kinder aufbringen, ihnen Bildung ermöglichen oder sogar Impfungen für über 73 Millionen Menschen finanzieren. Also das ist jetzt kein kleines Problem, sondern hat eben sehr, sehr riesige Auswirkungen auf die Entwicklung des afrikanischen Kontinents. Die afrikanischen Regierungen machen ja schon seit Jahren bei globalen Gipfeln Druck und fordern eben auch Reformen im globalen Finanzsystem. Sie wollen fairere Kreditbedingungen und einen besseren Zugang zu Entwicklungskapital. Es geht, sagen sie immer wieder in ihren Reden. Es gibt sogar auch Pläne tatsächlich der Afrikanischen Union beispielsweise, eine eigene Credit Rating Agency zu gründen, um eben eine fairere Bewertung der Risiken auf dem Kontinent zu gewährleisten, also fernab von diesen oft sehr pessimistischen Einschätzungen internationaler Ratingagenturen, die eben nicht so stark auf dem Kontinent eben präsent sind. Und diese Agentur von der Afrikanischen Union, die soll schon nächstes Jahr an den Start gehen. Und da gibt es auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Bewegung. Und was passiert in der Medienwelt? Africa No Filter hat tatsächlich auch erst vor kurzem einen Leitfaden für die Wahlberichterstattung veröffentlicht, der eben JournalistInnen dabei helfen soll, ausgewogener über den Kontinent zu berichten. Es geht darum, nicht nur eben die Negativschlagzeilen zu bedienen, sondern eben ein vielfältigeres, differenzierteres Bild zu zeigen. Denn für jede negative Story, die es auch hier in Deutschland gibt, gibt es auch unzählige positive. Die kommen eben nur leider viel zu selten an die Oberfläche, wenn es um Afrika geht.
Also, Tourismus okay. Das kann ich nachvollziehen, dass jemand sagt, hey, ist mir zu gefährlich, da fahre ich nicht hin. Aber Investitionen? Also, ich meine Investitions-, also wenn ich jetzt, ich treffe doch keine Investitionsentscheidung aufgrund von Medienberichten.
Nicht?
Klar, wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Euro investiere oder 100.000 Euro investieren will oder sowas, aber wenn ich jetzt irgendwie in so ein kleinen mittelständisches Unternehmen bin, das vielleicht irgendwie einen Produktionsstandort in irgendeinem afrikanischen Land oder überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent eröffnen will, da gucke ich doch nicht in die Zeitung, sondern da gucke ich mir noch ganz andere Daten an, um meine Investition zu rechtfertigen, oder? Also klar, das, ne, bei Kleinkram, okay, ne, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich würde gerne Campingplatzbetreiber sein und dann gucke ich mich halt hier um in Deutschland und natürlich gucke ich dann auch wahrscheinlich sogar vornehmlich in die Zeitungen, genau. Wie ist es denn in einer bestimmten Region, ne, wie wird denn da gewählt, wie viele Leute mit Hakenkreuz-Tattoo laufen denn da rum und so, aber finde ich schwer, also, weiß ich nicht. Ich denke halt gerade so irgendwie an so einen Maschinenbauer, der sagt, ja, ich mache da jetzt, baue da jetzt ein Werk hin. Oh nee, in der Zeitung steht immer, dass das so unruhig wäre.
Ist, wahrscheinlich müssen wir da echt nochmal genauer hinschauen, wie die Kausalität tatsächlich ist, ne? Aber ich.
Prinzipiell haben die natürlich recht. Ne?
Eben.
Also das ist sowieso. Aber du hast natürlich auch wieder das Problem, die guten Nachrichten, die kommen halt nicht in der Zeitung. Dazu ist die Zeitung nicht da.
Die kommen halt nirgends. Das ist echt so ein bisschen das Tragische.
Ja, ja.
Außer jetzt in der Wochendämmerung, Holger.
Genau. Balkonsolargeräte. Balkonsolargerät heißt, du knupperst außen an deinen Balkon oder an die Fassade deines Hauses ein Solarpanel, leitest den Strom in die Wohnung und gegebenenfalls dann weiter ins Stromnetz. Das Problem ist, das ist eine bauliche Veränderung. Baulichen Veränderungen muss der Eigentümer zustimmen. Bei Eigentümergemeinschaften die ganze Eigentümergemeinschaft. Aber nicht immer. Weil Paragraph 20 des Wohnungseigentumsgesetzes, das ist für Eigentumswohnungsbesitzer, und Paragraph 554 BGB sagen, dass Eigentümer von der Eigentümergemeinschaft oder halt Mieter vom Eigentümer die Zustimmung zu bestimmten baulichen Veränderungen verlangen dürfen. Also verlangen dürfen. Ja. Das ist, da geht es um sowas wie Rollstuhlrampen zum Beispiel. Na, also das, wenn jetzt irgendwie, du bist schlagartig behindert geworden, also einen Unfall gehabt, bist behindert, brauchst einen Rollstuhl, dann kannst du halt nicht darauf warten, bis irgendwer entschieden hat, da darf jetzt eine Rampe hin, sondern du lässt da einfach eine Rampe hinbauen. Und wenn der Vermieter damit ein Problem hat, muss er begründen, was das Problem ist und nicht andersrum du begründen, warum du es haben musst. Wallboxen für Elektroautos fallen da auch drunter. Ja, kann dir nicht einfach so verwehrt werden. Und seit dieser Woche neu. Steckersolargerät, also Balkonsolaranlagen. Der Bundestag hat das nämlich nicht nur beschlossen gehabt, sondern diese Woche ist das Gesetz auch veröffentlicht worden im Bundesgesetzblatt. Weil Parlamente können ja beschließen, so viel sie wollen. Solange das nicht im Gesetzblatt veröffentlicht worden ist, gibt es das Gesetz auch nicht. Ist nicht gültig. Was auch mal eine interessante Recherche oder vielleicht sogar eine Diplomarbeit oder so, nee, gibt es gar nicht mehr, eine Doktorarbeit wäre, zu gucken, was da alles schon so verschleppt worden ist und von wem. Mhm. Naja, jedenfalls ist veröffentlicht worden im Bundesgesetzblatt das neue Gesetz zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlung zur Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten und zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten für erneuerbare Energieanlagen. Mittwoch ist veröffentlicht worden, das heißt ab sofort muss euer Wohnungseigentümer, also der Vermieter oder halt die Eigentümergemeinschaft begründen, warum du so ein Balkonkraftwerk nicht haben darfst.
Sehr schön.
Das war mal eine gute Nachricht und ich kann die auch nicht ins Schlechte wenden, außer mit meiner persönlichen Geschichte, die sehr tragisch ist.
Ja, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen nur die guten Nachrichten. Außerdem hast du es schon dreimal in der Wochendämmerung erzählt.
Was, das, ja, naja, das mit dem Denkmalschutz, ja.
Ja, ja. Bestimmt dreimal, bestimmt. Dann kommen wir zu den Limericks der Woche. In der letzten Woche haben wir das Thema Angst ausgewählt. Das hatten wir schon mal, hat uns dann hinterher unser Wochendämmerungspoet mitgeteilt.
Darum sind so wenig Limericks eingegangen.
Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, nochmal einen Limerick dazu zu schreiben. Und der kommt hier.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ich könnte vor Angst manchmal schreien und fühle Beklemmung und Pein. Verstörend die Lage. Es quält mich die Frage, wird Merz unser Kanzler bald sein?
Welchen fandst du denn von den beiden?
Du nimmst ja immer Melina. Ja. Und von Samuel der Erste, da komme ich überhaupt nicht durch die Reime durch und das Versmaß, darum nehme ich den zweiten. In der Welt wird genannt, wenn du bangst, das Symptom voller hohen German Angst. Der Ferengi gezielt, die Parteien verwirrt, du mit ihm koalierst, du abdankst.
Ich nehme ja den von Melina.
Sehr abstrakt gewesen, nicht?
Ja, ja.
Sehr abstrakt ist.
Der ist nicht so abstrakt, der von Melina. Es war meine Schnecke im Moos, die war nicht so sonderlich groß. Hatte Angst so allein, die Schnecke, die klein. Noch wer anders im Haus, wer vermoos. Wäre auch eng, aber wer auch vermoos.
Ach, irgendein Parasitchen passt da schon rein.
Okay, ja, wahrscheinlich ist er schon da. Neues Thema, Holger, bevor wir es wieder vergessen.
Ich darf nicht mehr. Du hast gesagt, du suchst das jetzt immer aus.
Hast du nicht trotzdem letzte Woche Angst ausgesucht?
Kann sein, weil dir nichts eingefallen ist, glaube ich.
Ja, gut, ich schlage vor Staubsauger.
Staubsauger. Nee? Reimen auf Auge, ich überlege nur gerade. Reimen auf Staub? Wie ist mit Staub? Es war eine Kokotte von Staub.
Okay.
Ich habe eine Kokotte von Staub, darum komme ich darauf. Was auch ein Anfang für ein Limerick ist. Ich habe eine Kokotte von Staub.
Mhm. Naja, ich finde Staubsauger wäre auch okay. Es muss ja nicht am Ende des Satzes stehen. Es muss sich ja nicht unbedingt was drauf reimen.
Das stimmt.
Und Staubsauger war sehr kokett. So. So fegte er stets das Parkett.
Mhm. Mhm. Ja, nee, ja, nee, ja. Nee, ja, ja, nee.
Gut, ja. Okay, ich höre
nee,
schon.
Ja, nee, ja, ja. Nee.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Börsentick. Montag.
Wall Street Rekordlauf geht weiter.
Dienstag.
Chipwerte bremsen Indizes nach Rekordhochs aus.
Mittwoch.
Ein freundlicher Tag an der Wall Street.
Donnerstag.
Die Wall Street bleibt in Rekordlaune.
Freitag.
Puh, der DAX gönnt sich eine Verschnaufpause.
Die gönnen wir uns auch gleich, aber vorher kommt noch der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Ich habe noch ein paar Updates mitgebracht. Das eine hat Holger ja sogar schon selber angesprochen, aber ich dachte, ich ergänze das vielleicht noch um ein, zwei Sätze. Und zwar hatte Holger ja selber schon gesagt, dass eben Teile des Sicherheitspaketes im Bundesrat gescheitert sind. Und zwar geht es da um die Erweiterung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Was allerdings durchgewinkt wurde, waren die, ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen populäreren Aspekte dieses Paketes, und zwar die Regelung zu Leistungen von AsylbewerberInnen, die in bestimmten Fällen gestrichen werden können, und die viel diskutierten Messerverbote, die sind durchgegangen. Und genau, wie es da jetzt aber weitergeht mit diesem Teil, der erstmal nicht angenommen wurde, das wird sich jetzt erst zeigen. Mhm. Dann noch ein kleiner Lesetipp zu diesen Corona-Zahlen aus der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Holger mitgebracht hatte. Übermedien hat einen sehr schönen Artikel zu der Studie geschrieben, wo sie sich anschauen, wieso die Fragestellung, die dort in dieser Forsa-Umfrage durchgeführt wurde oder verwendet wurde, eher fragwürdig ist, und sich auch nochmal die Finanzierung hinter diesen Zahlen ein bisschen genauer angucken. Dann der Name dieses ausgerotteten Influenza-Stammes ist Influenza B Yamagata. Und was auch noch reinkam, während ich hier den Faktencheck gemacht habe, war, dass es ein Update gibt zu diesen, ja, man muss ja schon sagen, Gefängnislagern eigentlich in Albanien. Und zwar hat ein italienisches Gericht die Inhaftierung dort jetzt erstmal als unzulässig erklärt. Und zwar ist es so, dass die Asylanträge dieser Menschen in Italien überprüft werden müssen und dass dafür die Geflüchteten auch das Recht haben, in Italien zu sein, beziehungsweise dass es sogar notwendig ist, dass sie sich dort aufhalten. Eben auch, weil die Herkunftsländer dieser betroffenen 12 Personen, die jetzt da erstmal nach Albanien verschifft wurden oder, ja, abgeschoben ist ja nicht das richtige Wort, aber dahin gebracht wurden. Dadurch, dass die Herkunftsländer nicht sicher ist, hat jetzt eben dieses italienische Gericht gesagt, das ist alles so nicht zulässig.
Ja.
Und das war's.
Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer bedanken wir uns sehr herzlich bei allen, die diese Sendung möglich machen. Falls ihr da noch nicht dabei seid, da bieten wir verschiedene Wege für euch an. Ihr könnt uns direkt was auf unser Konto überweisen. Ihr könnt, eigentlich so viele Wege sind es gar nicht, Steady nutzen. bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Martin Afanasiev.
US-Bürger, die im Ausland leben, sind wahlberechtigt. Sie müssen sich in dem US-Bundesstaat registrieren, in dem sie zuletzt gewohnt haben. Auch wenn sie keinen festen Wohnsitz mehr in den USA haben. Jetzt ist die Zeit dafür. Weiter sagen.
Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Babette Bauer! Ich hatte die Jingle-Maschine geladen, wollte ich immer noch mal wieder bringen, die Nummer. Also darum habe ich.
Gut. Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat sich in Lissabon verliebt und genießt jetzt zu Hause Fischkonserven von Thiago Ferrara.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der ihm gerne zuhört, während er übers Heiraten redet.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Mary Bell Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Katharina Höhl.
Dem Dösewicht tut eine Woche nach dem Jakobsweg noch die Schrunden und die Hüfte weh. In 5 Wochen 800 Kilometer laufen ist dann doch nicht ohne, aber wenn man das mit lieben Freunden macht, ist es halb so schlimm.
Nicht schlecht. Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlass.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Wing Commander Lord Flashhearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, weiterhin zu ignorieren, dass wir uns... Ab sofort verboten ist es, weiterhin zu ignorieren, dass wir uns bereits seit Jahren in einem hybriden Krieg mit Russland befinden.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Wäsche 5 der Ausatmung. Das Üben in Aufzügen macht keinen Spaß. Alle Mitfahrenden gucken so böse, wenn ich ausatme.
Sebastian verweist auf Nippler, der auf die Frage, was ist denn bitte Temu, antwortet. Als Boomer kennst du die Art von Warensortiment vielleicht besser unter dem Namen Nanunana.
T Timo Altfelde.
Roland, der Freshcuber und König von West-Roland, amüsiert sich über die zunehmende Rolandisierung des Abspanns.
Roland, der König von Roland. Ich so,
von West-Roland ich weiß nicht, ist es jetzt.
Das ist West-Roland, genau. Ost-West-Roland, Westfalen. Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Moste Techi wünscht Holgi, den Bruchpiloten der Herzen, dass die Prellungen bald heilen mögen, der Rest ist nur Blech.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Achso, danke, muss ich noch sagen. Zustand, ich kann wieder sitzen und aufstehen, ohne dass es allzu sehr wehtut. Und das ist doch schon mal was. Hm. Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Der neue Generalsekretär der SPD gehört nicht zu den Befürwortern des Ausbaus der Schienenwege in Deutschland. Lars Klingbeil wird es freuen.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Urum die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piratenkapern?
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Dr. Helmut Kohl.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Plantreuth.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert heute und so weiter.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rutschburns.
Na Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Ah, jetzt habe ich es verstanden.
Was?
Mike.
Mike Rutschburns. Mike Oh Gott. Ach. Ja, okay.
Waren wir schon bei Jürgen Schäfer?
Kann sein. Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommesstein.
Saunaziegelstein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
If at first you don't succeed, sue their sorry asses until they have to admit you did succeed and pay you for the inconvenience.
Ich muss da immer an Calvin und Hobbes denken. If you can't win by reason, go for volume.
Ja, ist auch gut.
Claudia Tarzow.
19.
The revolution will not be brought to you by Audi or Tesla. There will be no one more lane to fix it. The revolution will not have a drive-through. The revolution will be live.
Somebody once told me the world's gonna roll me.
Moritz Timm.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Typ, dessen Partei die letzten drei Verkehrsminister gestellt hat, beklagt marode Brücken und unpünktliche Bahn.
Ich muss mal sagen, gelegentlich muss ich ja auf Twitter.
Ja.
So, und neuerdings muss ich gelegentlich noch öfter auf Twitter, weil da nämlich die ehemalige Grünvorsitzende Lang, Ricarda Lang.
Ricarda, ja, die ist super jetzt.
Die trollt gerade darum. Dafür ist Twitter ja da, um einfach Politiker zu betrollen. Und immer wenn irgendeiner aus der CDU irgendwie, die Straßen sind alle kaputt, schreibt sie einfach einen Kommentar, der heißt Andreas Scheuer, Alexander Dobrindt und noch irgendein Name. Ja. Das ist so geil. Das ist wirklich. Also, ich hätte nicht gedacht, Peter Ramsauer, genau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Jauchegrube nochmal so laut lachen müsste wie bei Ricarda Lang. Also, das ist wirklich das.
Also, insofern ist es genau.
Der Rücktritt hat Twitter gut getan.
Insofern ist es wirklich eine Freude, finde ich auch total. Also, sie ist als Parteivorsitzende jetzt vielleicht leider verloren bei den Grünen, weil da fand ich sie auch schon super. Aber wir haben echt eine sehr lustige Twitter-Person gewonnen dadurch.
Dafür ist sie jetzt halt enthemmt. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben Federweißen besorgt und Priscilla und Gwyneth Molesworth backen Zwiebelkuchen dazu nach altem Pfälzer Geheimrezept.
Eigentlich müsste man Ricarda Lang mal um ein Interview bitten.
Voll.
Vielleicht scheißt die sich ja jetzt wirklich nichts mehr. Das könnte einen Mordspaß geben. Ach, ich schreib der mal.
Bis eh.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreu.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholix und Obenix.
Schleichwerbung.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose Witt. Mein Name.
Nee, wird nicht günstiger. Tobias Wirt.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer, bitte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lieder-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Hab diese Woche auch ich wieder gemacht. Also ist auch sonst toll, aber für alle, die.
Diese Woche besonders toll. Welches deiner beiden Kinder hast du am liebsten?
Mich. Hattest du schon Cindy und Timmy gesagt? Ja, ne?
Ja.
Dann kommt jetzt Uwe Zieling.
Meto sagt, Kyrillisch war nur Aussprachehilfe, aber Sotra ab übersetzt Niedersorbisch. Meto, was wutzt nopnje strovi?
Das soll eine Aussprachehilfe gewesen sein? Meine Güte.
Nicht, vielleicht nicht.
Für dich nicht, wenn dann für mich, weil du kannst es ja gar nicht lesen.
Ich will das gar nicht lesen. Willst du wissen, dass ich das nicht lesen kann?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht kannst. Ich habe 4 Wochen gebraucht, es zu lernen und ich habe es lange nicht benutzt. Deswegen tue ich mich damit inzwischen auch super schwer, leider. Ich kann nur die Wörter, die ich schon gelernt habe, sowas wie Bier oder sowas, das kann ich auch auf Kyrillisch lesen.
Bier oder Gier?
Bier, also
okay, gut, Pieper. Gut, wollen wir hier nicht über Gebühr kapitalistisch werden?
Nee, wir sind da ganz, nein, wir doch nicht.
Bier statt Gier.
Bier statt Kapitalismus, ja. Das vielen herzlichen Dank, müssen wir noch sagen.
Ja, danke schön.
Und das war die Wochendämmerung vom 18. Oktober 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.